und dann habe ich gesagt, ja, also ich möchte hoch hinaus, ich möchte gefährliche Sachen erleben, ich möchte mit Menschen zusammen sein und kommunizieren. Da hat sie zu mir gesagt, okay, wir haben zwei Ideen für Sie. Entweder Sie werden Schornsteinfeger oder Sie gehen zum Zirkus. Ja?
Was? Ja. Also Sie, oh mein Gott.
Willst du das wissen, wie ich das mache?
Nee, doch, natürlich.
Wenn du jetzt in dieser Stelle zwei Liegestütze machst,
ja,
als Bedingung, damit ich dir das Geheimnis sagen kann.
Okay, ich mache jetzt zwei Liegestütze, okay, richtig. Warte.
Joe Alexander, Ex-Stuntfighter, Ex-Schornsteinfeger und Ex-Extremcoach. Er hat mehr Weltrekorde, als er Pfeile mit der bloßen Hand fangen kann. Dabei ist er Weltrekordhalter im Pfeile mit der bloßen Hand fangen. Sein Leben liest sich wie ein Buch mit vielen Türen.
Nie gehört, der Podcast, der dir eine Stimme gibt.
Präsentiert von Gallery Voice Halstabletten.
Gallery Voice. Besser gut bei Stimme.
Joe Alexander, ich freue mich total, dass du hier bist, beziehungsweise du in Hamburg und ich in Berlin, und dass wir uns irgendwie durch diese ganze Technik zueinander gefunden haben. Und wie schon gesagt, du hast eine krasse Biografie, du hast in deinem Leben so viel erreicht, so viel gemacht. Wie würdest du jetzt deinen Beruf jetzt bezeichnen? Ist ein Extreme Coach?
Ja, also dadurch, dass ich seit vielen Jahren, so circa 30 Jahre, herausgefunden habe, dass ich doch durch irgendwoher Talent habe, Leuten durch meine Art und Weise zu helfen, zu supporten, egal welches Thema, hat sich mit der Zeit dann sich der Name Philanthrop daraus entwickelt, das ich jetzt seit ein paar Jahren kenne. Also jemand, der anderen Menschen hilft.
Das ist ein Philanthrop.
Philanthrop, ja.
Philanthrop, okay.
Ja, und das heißt, ich coache Leute früher sehr viel privat und nebenbei und habe festgestellt, dass es mit der Zeit Ausmaße genommen hat, dass ich dachte, okay, vielleicht sollte ich das mal beruflich machen. Und dann habe ich angefangen, Geld zu nehmen, und damit ich meine Zeitprioritäten besser setzen kann. Und somit konnte ich den Beruf Coach, Motivationscoach annehmen. Und dadurch, dass es sehr, sehr, sehr viele weltweit Motivationscoaches gibt, dachte ich mir, durch meine Art und Weise, weil ich ja extreme Sachen mache, von Rekorden und Aktionen, die man nicht so glaubt, habe ich die Prinzipien daraus genommen und daraus einen Extreme Coach draus gemacht. Das heißt, die Art, wie ich Leute coache oder berate, ist extrem. Und extrem einfach, extrem überraschend, extrem unberechenbar, aber immer irgendwie anders. Und das ist so die Art.
Kannst du uns da ein Beispiel geben? Ja, I'm getting right to the gritty part.
Ja, muss ich jetzt Geld verlangen, also her mit der Kohle. Ja. Nein, ich bin ja intuitiv Coach und stelle mich auf die Person ein. Das heißt, ich müsste jetzt irgendwie ein Beispiel haben von dir, oder ich erzähle einfach mal eins. Ich kann jemanden coachen, zum Beispiel, wenn er Liebeskummer hat, anhand eines hochspringenden Toastes, ja, von einem Toaster, kann ich ihn praktisch darauf hinführen, wo der Ursprung seines Liebeskummers ist und wie man rauskommen kann. Das ist so eine Idee. Und natürlich fragt man sich, bitte, ein Toaster, der, wie, hä?
Hä? Ja, genau, ja. Das waren meine Gedanken.
Ja, und deswegen, das ist so ein Beispiel, wie ich dann die Auflösung mache. Oder anhand, wie man eine Kerze zum Tanzen bringt, ja. Und diese Art und Weise, die Leute verstehen natürlich nicht, aber das ist so intuitiv. Aufgrund des Beispiels, dieser beiden Beispiele, werden die Leute irgendwo abgeholt, wo sie es niemals erfahren. Die können sich darauf nicht einstellen, und da hole ich sie ab, weil die sind natürlich nackt, wo wir dann anfangen können, von Punkt Zero.
Und deswegen, aber das sind jetzt Metaphern, also das, oder kommst du mit einem Toaster und einer Kerze?
Das ist nur ein Beispiel, was an Gegenständen da ist. Also ich bringe nicht überall jetzt einen Toaster mit, vergiss es. Nein, also das ist alles spontan, intuitiv.
Verstehe.
Wenn angenommen jetzt irgendwie eine Problematik hast, die auf der Seele liegt und die kriegst du nicht weg. dann bekommst du auf Empfehlungen oder irgendwie einen Tipp, hey, geh doch mal zu Joe, der, da, da ist es, da irgendwie geht da was. Und dann rufst du mich an, wir machen einen Termin und dann bist du da.
Bin ich da. und stelle mich mein Problem.
Genau, und ich bin dann auch da und dann musst du eigentlich nur eins.
Und ich gebe dir dann das Geld, ja, sehr gut.
Genau, und dann gehst du nach Hause, du bist glücklich, ich bin glücklich.
Und du bist also alles glücklich. Das ist so ein perfektes Coach.
Nein, also aufgrund dessen, dass du brauchst eigentlich nur einen Satz sagen oder zwei Sätze, du musst eigentlich nicht alles erklären. An der Hand der Energie, die in der Luft ist, hole ich dich ab. Und da kommt mir irgendwie so eine Idee der Übung, die ich vorher vielleicht noch nicht kannte, in meinen Kopf und die wird dann ausgeführt.
Okay.
Wenn in der Nähe ein Kugelschreiber ist, dann mache ich eine Übung mit Kugelschreiber. Wenn da regnet, nehme ich den Regen. Es ist so intuitiv. So passend, dass man in dem Moment wirklich die Lösung hat, weil das ist eine Momentanaufnahme. Und da hole ich dich ab. Genau da kannst du nichts verstellen. Du bist du.
Mhm.
Ja.
Können wir vielleicht etwas sozusagen ein bisschen in deine Biografie gehen? Ein bisschen, ich muss nicht über, weil es gibt wahnsinnig viel, aber dass man vielleicht für den Zuhörer auch versucht zu erklären, wie so diese Welle gekommen ist bis zu diesem Moment, in dem du jetzt bist, also als Extremcoach.
Ja.
Vielleicht einfach ein bisschen, also woher du kommst und wo deine Anfänge waren, weil die ja auch eher ins nicht direkt vom Coaching sind. Also eigentlich bist du ja Schornsteinfeger und hast in Amerika gelebt und hast Bücher geschrieben. Also vielleicht, wenn du kannst oder wenn du möchtest, mir so ein bisschen kleine Durchlauf von deinem Leben, sozusagen ein kleines Mini-Buch von deinem Leben bis zu diesem Punkt hier bei mir, bei dem Podcast.
Gut, also machen wir gleich einen Podcast-Mehrteiler in sechs Folgen.
Ja, genau, sechs Folgen, also.
Ja. Es ist so wie, du kennst auch Picasso.
Nee. Doch, ich kenne Picasso.
Also, oder andere Künstler, die haben ihre...
Nein, ich kenne Picasso.
Die haben ihre blaue Phase oder die haben ihre schwarze Phase. Also, und so in meinem Leben ist das, bevor ich ganz von vorne einsteige, habe ich ungefähr alle 10 Jahre circa, fange ich ein neues Leben an, weil es mich reizt, neue Themen aufzubrechen, für mich anzunehmen. Jedes Mal, wenn ich am Ende der 10 Jahre alles erreicht habe, egal wie viel finanziell erfolgreich ich bin, ich wechsle einfach die Thematik und so habe ich ein neues Leben und neue Reize, neue Erfahrungen, die mich begeistern. Ich bin also nicht von Geld abhängig, um zu sagen, jetzt läuft das, super, ich bleib dabei bis in den nächsten 30 Jahre, nein.
Ja, ja. Das nennt man in Amerika, when you milk something, also wenn du es einfach bis zum Erbrechen und dann hast du ja eigentlich überhaupt gar keine Motivation mehr, weil du ja eigentlich alles in dem Feld schon geschaffen hast.
Genau. Okay, und jetzt hole ich aus, wo ich herkomme und warum ich so geworden bin, wie ich jetzt bin. Also ich bin geboren als Junge, als ich klein war, war ich geboren als Junge in Beirut, Libanon. Und durch die Kriegswirren dort drüben, durch die Unberechenbarkeiten, sind wir nach Deutschland geflüchtet, vor vielen Jahrzehnten. Und das ist, kann man praktisch sagen, ich bin einer der ersten Immigranten und aus dem, was geworden ist vielleicht. Nein, das heißt, wir sind im Kinderheim aufgewachsen und habe gemerkt, dass in der Schule ich die deutsche Sprache nicht beherrsche. Und das wurde dann ausgenutzt in der Schule. Und wo ich mich nicht rechtfertigen konnte, nicht ausdrücken konnte. Und dann wird man natürlich sehr, sehr stark gemobbt. Und dann habe ich das Kampfsport Taekwondo kennengelernt und habe festgestellt, das ist meine Sportart. Und nachdem ich das jahrelang gemacht habe, sehr erfolgreich, habe ich dann natürlich mich durchsetzen können. Seitdem mobbte mich keiner mehr. Und ich bin dann Hamburger Meister geworden, deutscher Meister, Nationalkämpfer. Und dann irgendwann mal war ich so stark, dass ich gedacht habe, okay, was mache ich jetzt? Und dann, da ich im Kinderheim aufgewachsen bin, wurde ich dann zum Arbeitsamt geschickt und dort sollte ich einen Beruf ergreifen. Und die Frau fragte mich, was wollen Sie?
Aha, okay. Was wollen Sie? Und nicht, was können Sie, sondern was wollen Sie?
Ja, genau. Und dann habe ich gesagt, ja, also ich möchte hoch hinaus, ich möchte gefährliche Sachen erleben, ich möchte mit Menschen zusammen sein und kommunizieren. Also auf jeden Fall immer irgendwas Gefährliches, ja, und hoch hinaus. Da hat sie zu mir gesagt, okay, wir haben zwei Ideen für Sie. Entweder Sie werden Schornsteinfeger oder Sie gehen zum Zirkus.
Oh, ja? Was? Ja. Also Sie, oh mein Gott, Entschuldigung, warte, ich muss lachen. Weil sie hat dieses Hoch hinaus, dann einfach so.
Ja, Schornsteinfeger.
Schornsteinfeger. Das ist das Höchste an das, was sie denken konnte.
Ja, ja, genau.
Aha.
Und gefährlich also, ist halt Dächer.
Ja. Und was, welcher Beruf beim Zirkus sollte das sein?
Sie hat einfach nur gesagt Zirkus, Artist oder so.
Na? Okay.
Und da ich ja wusste, was so Zirkus war, kannte ich schon, aber Schornsteinfeger, ich habe gedacht, das kenne ich gar nicht, was ist das denn? Da hat sie gesagt, ja, hoch hinaus, gefährlich und mit Menschen.
Ja.
Okay.
Ach, das, ja.
Dann habe ich das einfach blind angenommen, weil ich nicht wusste, was das war. Weil in Libanon gibt es ja keine Schornsteinfeger, weil es immer warm da.
Ja.
Da habe ich gedacht, wow, das muss ein Superhelden-Hero-Status sein, noch mehr als Zirkus.
Ja,
sei es drum. Dann habe ich gemerkt, oh, da muss man sich ja schwarz anziehen und früh morgens um 7 Uhr da sein, mit dem Fahrrad unterwegs. Und dann habe ich festgestellt, das ist Schornsteinfeger. Und auf einmal, wenn ich durch die Straßen fahre, Kinder, Omis, alle laufen mir hinterher und versuchen mich zu berühren. Ich sage, was wollen die alle von mir? Ich bin, Und dann habe ich meinen Schornsteinfegermeister damals gefragt, was machen die alle? Warum kommen sie mir hinterher? Habe ich irgendwie ein Ding? Nee, Schornsteinfeger bringen Glück und Leute wollen dich einfach nur berühren, damit du den Glück bringst.
Wow.
Da habe ich gesagt, warum sagt mir das keiner?
Ja, boah, es ist toll. Also ich, wo du es gerade gesagt hast, ist mir dann eingefallen. Stimmt, da war ja was mit das Schornsteinfeger Glück bringen.
Genau.
Aber ich hätte es auch vergessen.
Ja, und das war so die Anfänge. Und das war, eigentlich war Schornsteinfeger der beste Job der Welt. Ja, weil es hat, aber in mir brennte irgendwas. Es war irgendwie was. Und eines Morgens, als ich auf den Dächern war, in Hamburg, auf so fünfstöckiges Haus, Flachdach, ich glaube, das war Eimsbüttel. Und dann so 9 Uhr morgens, die Stadt wacht auf, die Schornsteine dampfen und du siehst, wie die Sonne da über den Dächern hochkommt und du guckst in die Badezimmer, in die Rückfenster der Häuser, wo das Leben langsam erwacht, oder um 8 Uhr war das so, ja. Und dann auf einmal hatte ich eine Vision, konnte ich auf einmal 30 Jahre in die Zukunft gucken. Richtig wie ein
Flash.
Wie ein Flash, wie Netflix, also richtig bam. Ich konnte sehen, und da habe ich gesehen, oh Joe, in 30 Jahren wirst du ein Haus haben, eine Frau, zwei Kinder, zwei Autos, ein Hund. Sie macht die Einkäufe, du hast dein Leben gesichert, du bist Bezirksschornsteinfegermeister und alles ist super. Und als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, willst du das? Habe ich gesagt, nein. Ja, das, und dann war innerhalb von einer Woche, auf demselben Dach, in demselben Moment habe ich gefragt, was willst du? Hollywood kam mir in meinen Kopf. Hollywood. Ja. So. Und dann habe ich den Gedanken weiterverfolgt, aber ich kenne ja niemanden. Ich kann auch nicht mehr Englisch. Deutsch war so. Und aber es war so in meinem Gehirn, Hollywood. Und dann habe ich gesagt, okay, dann folge ich dieser Fährte. Und habe innerhalb von einer Woche 10 Briefe geschrieben an Familie, an Sport. Und ich hatte ja alles. Ja, erfolgreich im Sport und Freunde und so weiter. Aber dieser Wunsch bin ich nachgegangen und dann habe ich niemandem Bescheid gesagt, 10 Briefe geschrieben, Abschiedsbriefe, bin zum Flughafen gegangen und habe diese 10 Briefe im Briefkasten, vorher Ticket gebucht, Dinge aufgelöst, ohne dass es keiner weiß, wusste und bin ins Ungewisse geflogen, nach Los Angeles. Ja.
Okay, ich sitze hier mit kompletten Mund offen, das ist eine sehr faszinierende, tolle Geschichte. Das wollte ich jetzt schon mal nur einfach sagen. Das ist sehr, sehr berührend.
Ja.
Und sehr schön erzählt, muss ich auch noch sagen.
Danke.
Okay, erzähl weiter.
Ja, und ja, also das ist, ich folge oft meiner Intuition und ohne zu wissen, was dahinter ist. Also wenn Leute Wunschträume haben, was sie gerne werden wollen, oder dann gibt es immer eine Tür, durch das sie nicht durchgehen wollen oder können. Mhm. Weil die wollen genau wissen, was hinter der Tür ist. Aber es kann dir kein Mensch sagen, erst wenn du durchgehst. Ja, und ich in diesem Leben, in meinem Leben, in diesem jetzt achten Leben, in diesem Leben, bin ich durch viele Türen gegangen. Und ich bin dann in Los Angeles angekommen, 3 Uhr morgens, und der Flughafen war leer. Und da kam einfach mal so ein schwarzer Taxifahrer und sagt, hey Bro, come on, where you wanna go? Bay, da, 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 da. Und ich sag, hä, was, wer, ist das eine Attacke? Und dann habe ich gemerkt,
einfach nur, weil man das nicht gewohnt ist in Hamburg oder in Deutschland, dass man so auf der Straße angesprochen wird, dass man halt so.
Ja, genau. Mhm. Und ich wusste nicht, was er wollte. Und dann sagt er, Taxi. Ich sag, Taxi, das ist gut. Gut, dann bin ich eingestiegen und dann hat er mich gefragt, where you wanna go? Ich sag, Hollywood? Oh.
Hollywood? I want to go to Hollywood.
Ich habe noch nicht mal I want to go, ich habe einfach nur gesagt Hollywood. Weil ich wusste tatsächlich aus seinem Wirren, ich habe ja nichts verstanden.
Ja.
Und nachher verstehe ich, wo ich hin will. Dann einfach Hollywood. Und dann hat er mich auch hingefahren. Und dann hat er gesagt, wo in Hollywood? Ja, Hotel. Alle Hotels sind zu irgendwie. Und dann YMCA bin ich dann gelandet. Ja. Aha. Und dann dann begann meine 4 Jahre Los Angeles. Und da natürlich ging alles drunter und drüber. Und dann habe ich zwischendurch nach Deutschland angerufen. Und meine Mutter konnte nicht glauben, dass ich da bin, bis ein Operator sagte in die Dialog, you have to put more coins in, please put more coins in. Da sagt meine Mutter, wer ist denn das?
Wer ist denn der Leine?
Ja, genau. Und dann habe ich gesagt, ich bin in Amerika. Und mein Arbeitgeber hat sich dann gemeldet, man, in jungen Jahren macht man so Flausen, vergibt mir, Hauptsache ich komme zurück, und ist alles gut. Und dann habe ich gesagt, nein, ich bleibe hier. Und damit war das Kapitel Vergangenheit, Schornsteinfeger und das Leben in Deutschland, abgehakt. Und nach diesem Gespräch gehe ich auf dem Hollywood Boulevard und dann habe ich was erlebt, was ich so selten damals erlebt habe. Ein unglaubliches Gefühl der Freiheit. Hinter mir nichts, vor mir alles und keine Versicherung, keine Absicherung. Und so bin ich dann im Hollywood Boulevard. Einfach vom Dach, schon so viel gedacht, im Hollywood Boulevard. Und das ist der Start.
Wow. Ja.
Und wenn du dann in Hollywood bist, du trittst in jedes Fettnäpfchen, was nur möglich ist. In jedes. Und auf diesen Erkenntnissen habe ich dann auch meine Erfahrung gesammelt, dass das Leben eine harte, aber coole Schule ist. Und dann musst du dich bewähren im Dschungel. Ja. Und das ist, wo ich dann meine ganzen Coaching-Erfahrungen bekommen habe, bis zum heutigen Tage.
Ja.
Natürlich, der Taekwondo ist, habe ich dann angefangen, auf der Straße Taekwondo zu unterrichten. Dann gucken Leute zu und dann habe ich dann Schüler gehabt. Und dann auf einmal landete ich in einem High-Tech, ultra teures Studio. Ich gehe einfach rein und sage, I'm Teacher, Taekwondo Champion, Teaching Taekwondo Job.
Und die so, gar kein Problem, kommen genau. Sie rein. Jetzt mal.
Genau, und der Chef war so ein junger Typ. Na, und das war am Fuße von Universal Studios Tour. Das Studio war nur die Reichen, die Bonzen, die Wichtigsten waren in diesem Center. Und ich, frech, gehe da rein und gehe zum Chef und sage, Taekwondo Teacher Joe. Und der guckt mich an, sag, hä, was ist das denn? So frech. Ja, klar. Habe ich einmal die Woche, dann zweimal die Woche und dann hatte ich dann auf einmal Schüler, die das natürlich Big Business Lawyers und wichtige Leute, die mich dann natürlich gefördert haben und so weiter und so weiter.
Ja, und Entschuldigung, jetzt und von da sozusagen und dann da gelebt, das alles.
Ja, und dort habe ich dann, dort habe ich natürlich, Taekwondo war mein Leitfaden, aber ich wollte unbedingt natürlich zum Film. Und durch einige meiner Schüler, die dann halt CBS oder so gelitten haben, nee, geleitet haben, dann rufen die meinen Schüler an, ruft einer meiner Schüler an, ey, zum Produzenten, ey, ich habe hier einen coolen Typ, bring ihn mal unter, weißt du?
Ja.
Und dann hatte ich dann in verschiedenen Serien mitgespielt. Um dann große Sachen zu machen, muss man in einer Gewerkschaft sein, eine Film- und Fernsehgewerkschaft.
Mhm, genau.
Und dann habe ich das meinen Schüler geklagt, nicht geklagt, sondern gesagt. Da sagt er, okay, kein Problem. Aber in eine Gewerkschaft zu kommen, musst du Film machen.
Ja,
um einen Film machen zu müssen, musst du in der Gewerkschaft sein.
Das ist so ein Prinzip, also für die das jetzt nicht so ganz verstehen, das ist. Es ist so wie der Hauptmann von Köpenick oder so. Das hast du einen Pass, kriegst du Geld oder sowas. Ich weiß nicht, wie das genau läuft. Aber um in diese Gewerkschaften reinzukommen, muss man arbeiten. Und um überhaupt die Arbeit zu bekommen, muss man in der Gewerkschaft sein.
Genau.
Also es ist halt so ein bisschen. Oder es gab noch die Möglichkeit, bis zu 2012, sich einzukaufen. Das kostet ungefähr 3.000-4.000 Euro, Dollar. Und dann kommt man da rein, aber was jetzt auch unmöglich ist. Also es ist ein sehr, 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 sehr schweres Business. Und deswegen also auch nochmal dazu, dieses Freche, da einfach reinzugehen und nach das zu sagen und dabei Glück zu haben, ist wirklich a one in a million.
Ja.
Also das ist auch wirklich nicht nachzumachen, weil das klappt einfach eigentlich auch nicht, überhaupt Fuß zu fassen und auch die Sprache nicht und dann das. Also es ist... In meiner Erfahrung ist es toll, L.A., und man lernt voll viel über sich selbst kennen und über die Leute da, aber es ist, ich glaube, speziell als Europäer, dafür immer zu wohnen, ist, glaube ich,
sehr schwer.
Ja. Also ich würde das auch nicht wollen. Also das ist einfach, da merkt man aber auch die kulturellen Unterschiede, und nach einer Weile merkst du einfach, man kommt nicht weiter, weil man einfach auch, also so ging es mir jetzt privat.
Ja.
Genau.
Aber das ist so zum Beispiel, wo ich meinte, es gibt eine Tür, du musst da durch.
Mhm,
nichts
genau.
kommt zu dir. Und die meisten scheitern schon vor der Tür, obwohl sie so wollen. Aber das Müssen muss durch das Wollen ersetzt werden. Und dann, das Leben besteht aber nicht nur aus Wollen, sondern aus Taten. Und das ist der Volks...
Warte, nicht zu viel verraten hier. Die Hörer müssen dann halt bezahlen. Also das
ja, genau. Alle müssen sammeln.
Alle müssen zusammenhalten.
Ich habe einen großen Hut, ja.
Jetzt, dann machen wir mal das nächste Kapitel sozusagen auf nach Amerika.
Ja.
Weil wir haben jetzt, damit ihr wisst, es gibt noch so viel mehr. Das ist ja jetzt so viele neue Kapitel, die dann nochmal weitergekommen sind. Also nachdem du wieder zurück nach Deutschland kamst, oder beziehungsweise, ich weiß nicht, was als nächstes bei dir kommt, aber ich habe hier auch zum Beispiel, du hast ja, sagen wir mal, 43 Weltrekorde.
Ja.
Ist das sozusagen das nächste oder wie kamen wir da, was passiert als nächstes?
Ja, also als nächstes, also ganz kurz eine Anekdote aus Los Angeles, Hollywood. Mhm. Ich hatte natürlich auch die viele Begegnungen mit Filmproduktionen. Und da war immer so der Kampf, dass wenn ich als Stunt-Teacher oder Choreograf da war auf dem Set, da gab es immer so die alte Garde von Stuntmen. Und da war der Regisseur und Produzent. Und ich hatte meine eigene Vorstellung, wie man Kampfszenen macht.
Mhm.
Und die alte Garde sagt, hau mal richtig rein in den Bauch, hau mal richtig rein ins Gesicht. Also so richtig oldschool, damit es echt aussieht. Ich habe gesagt, nein, ich würde es anders machen, diesen das. Und am Ende war das Climax so hoch, dass der Produzent und der Regisseur, sind wir hingegangen und dann habe ich das gesagt, so würde ich das machen, anders will ich das nicht machen. Und dann hat er sich dann gegen den Alten entschieden und mich dann genommen.
Ach, toll.
Und dann durchgesetzt, weil man muss sich bei dem Drehen, bei Kampfszenen oder dann überhaupt nicht verletzen, nur damit es echt aussieht. Das ist ja die Kunst. Das muss echt aussehen. Aber so, das heißt, da muss man sich auch durchsetzen, obwohl mir das keiner gesagt hat. Aber von meiner Intuition her fand ich, das sieht besser aus.
Ja, ich glaube auch, das sieht wahrscheinlich sogar noch besser aus, weil wenn man sich selber,
also kann ich mir nur vorstellen, dass das logisch ist, weil wenn du richtig haust, dann musst du ja immer noch aufpassen und dann sieht man ja dieses Aufpassen eher, als dass wenn man richtig reinschlägt und weiß, das sieht für die Kamera besser aus.
Ja.
Aber also, das ist ja auch, man schießt ja nicht wirklich, nur weil es dann besser aussieht, wenn der wirklich stirbt.
Genau.
Wir benutzen richtige Pistolen hier im Set.
Genau, also Bauchschläge ist halt kein Problem, aber wenn es danach geht, so ins Gesicht und so weiter, das muss nicht sein.
Mhm.
Da ist auf Ego falsch angebracht. Aber gut, ja. Danach kam die nächste Epoche in Deutschland, dass ich dann mit Fernsehen angefangen habe, mit Shows und Ideen. Also ich habe gemerkt mit der Zeit, dass Ideenfindung, Ideen umsetzen meine Hauptkapital ist.
Mhm.
Ich habe zu allem und zu jedem und egal wie schnell, wie lange, ich habe so das Ideenbrain und bin connected mit dem Universum, wenn es danach geht, eine unglaubliche Idee zu finden für das jeweilige Projekt oder Talent. Zack, habe ich einen Schlüssel, geht Chanting und dann zack, ist es da. So. Das heißt, ich könnte theoretisch für dich mit dir auch eine Wette machen oder einen Weltrekord.
Wenn
aber nur wenn du es möchtest und 2,80 Euro zahlst.
Ah, die kann ich noch zusammenkratzen.
Sehr gut. Ja, also danach, die Phase war dann halt, mehr Live-Shows in Deutschland zu machen, weil ich habe ja gemerkt, dass ich Talent habe für Shows. Dann habe ich mir aus Kampfsportlern, Tänzern, normale Leute, Showteams gebildet, wo wir dann halt Joe Alexander Gala-Shows gemacht haben. Und irgendwann ist es mutiert, so richtig, so habe ich eine kleine Agentur gegründet und dann mussten sich die alle verkleiden, da kam die Musik dazu, Choreografien und so habe ich mich à peu hochgearbeitet, dass ich eine Koryphäe war, was Shows betrifft und das ausgelebt, dann waren Fernsehen mehr und mehr. Ich habe meine allererste Sendung in Deutschland war dann gleich 1983, glaube ich, oder 83. Thomas Gottschalk hat da eine Sendung gehabt, die hieß Na sowas, irgendwie, das war irgendwie eine wöchentliche Sendung.
Ich habe das auch sogar gesehen.
Wirklich?
Ja, habe ich gesehen. Also jetzt nicht jetzt hier für das Interview, jetzt nicht an der Zeit, ich weiß nicht, noch nicht so alt genug, aber mit, das vielleicht erzählst du es.
Ja. Mhm. Und
Was du da gemacht hast.
Ja, also das war so, der Redakteur hat mich irgendwie aufgeschnappt, ich weiß nicht woher, und dann mich eingeladen, dass ich da ein paar Kampfsportsachen demonstriere. Und meine Art auf Kampfsport-Demonstrationen mache ich ja nie im Taekwondo-Anzug, sondern ich bin eher so zivil da unterwegs, um zu zeigen, man muss nicht extra einen Taekwondo-Anzug tragen, um Dinge zu demonstrieren.
Mhm.
Und das kommt dann auch irgendwie greifbarer und hat dann auch Unique Selling Point. Also und dort habe ich dann ein paar Sachen vorgestellt, wie zum Beispiel ein Brett ins Wasser gestellt, aufs Wasser. Ja. Mit der Faust erschlagen oder so eine Weltpremiere hat es damals noch nie gegeben. Im Rückwärtssalto eine Shellac-Platte, die Thomas Gottschalk gehalten hat, mit dem Fuß zu zerschlagen in der Luft, im Salto. Und das war, und heute machen das die Koreaner, die Tricker, die Parkour-Leute. Und aber ich bin der Meinung, ich war der Erste.
Wie bei vielen. Ich glaube, dass ich recherchiere das mal. Ja, du warst der Erste.
Ich
hab's jetzt geguckt. Das ist. Hoch recherchiert, ja.
Sehr gut, du bist auch schnell.
Ja, ja.
Ja, sehr gut. Also das war so der Start. Und da habe ich festgestellt, danach gab es noch ein, zwei andere Sendungen und dann gab es erstmal nichts an Fernsehen, weil scheinbar habe ich gleich bei der größten angefangen.
Ja, ja.
Und da gab es nur noch Wetten, dass. Und dann sagte ich im Flachs, weil damals hat der Wetten, dass Frank Elstner gemacht und Gottschalk war noch nicht annähernd da.
Mhm.
Sei es drum. Das war der Start für die nächsten 10 Jahre. Und dann irgendwann war auch das so durchgegrast. Und dann kam die Abteilung Rekorde.
Genau.
Also Weltrekorde.
Ja. Guinness Buch der Rekorde.
Ja.
Ja. Und ich habe es ein bisschen vorweggegriffen.
Ja.
Es waren sehr, sehr viele Weltrekorde.
Ja.
Ja. 43, um exakt zu sein. Ich fand, wenn man bei dir bei Wikipedia guckt, da sind die alle, also viele auch aufgeschrieben. Eins fand ich ganz interessant, das war dieses Ellbogenbruchtest mit Ei.
Ja.
Da zerschlägst du ein Betonblocken mit deinem Ellbogen, während ein rohes Ei in der Hand gehalten wird. Und 24 Betonblöcke. Das war 2010. Wie kamst du, weil du ja gerade erklärt hast, du schnappst sozusagen diese Ideen. Wie kamst du zu Ellbogen, Ei und Betonblock?
Ja, also früher waren Rekorde für mich Ego-Booster. Ja, also um mein
ist
Ego.
Wahrscheinlich, ja.
Ja, klar. Also das hat damals mein erster Guinness-Weltrekord war Pfeile fangen. Und für mich war das danach irgendwann nicht mehr so ego-lastig, sondern mehr, was kann ich daraus lernen? Was kann ich den Leuten vermitteln, außer einen Rekord hinzustellen? Und diese Steine ist für mich immer eine Metapher. Du musst stärker sein als der Stein. Ja. Mhm. Und dadurch, dass es auch wiederum viele Karate-Taekwondo-Leute weltweit gibt, die Bruchteste machen. Einige brutal, einige ja blöd, stumm teilweise. Aber ich versuche immer einen Sinn dahinter zu sagen, was das bewirkt. Und als Steine zerschlagen ist das eine und das Wie ist das andere. Ja. Und ich war immer ein Freund von Yin und Yang. Und ich habe mir gesagt, wenn das Yang, also das Harte, die Steine sind und das Yin ist das rohe Ei, wie geht das, dass
die
man
Balance.
Die Balance, alles zu geben, 110% zu geben, ohne das Innere zu verletzen, ja. So, in dieser Symbiose sind mir dann viele Rekorde für eingefallen, unter anderem auch Steine, Ellbogenbruchtest mit einem rohen Ei in der Hand. Das heißt, ich muss praktisch mit einem Schlag 10, 12, 16 Steine oder Dachziegeln etc. zerschlagen mit dem rohen Ei in der Hand, das nicht kaputt gehen darf. Es ist wirklich, das Ei ist geschützt in der Hand wie ein Käfig, und aber alles drumherum ist Stahl.
Ja.
Und natürlich darf der Stahl nicht fest sein, sondern so flexibel, so entspannt, aber der Käfig, wo das Ei drin ist, das muss, darf das eigentlich zerdrücken. Und diese Symbiose versuche ich dann bei Rekorden auch rüberzubringen, damit das die Leute nicht denken, oh, ja, Rekord, yeah, super, das war's. Aber das Wie ist für mich entscheidend.
Ja, und auch speziell, weil man ja automatisch eigentlich davon ausdenkt, dass wenn man irgendwas mit Kraft, also ich mache es gerade selber hier, dass wenn ich versuche, den Ellbogen runter zu hauen, will ich ja gleichzeitig auch Kraft aus meiner Hand rausnehmen und die dann halt in was Weiches, also so, dass man eher ins Beschützerische geht.
Ja.
Das ist interessant.
Ja, und das Ding ist, was man auch nicht sieht, ist die Vorarbeit, die ich mache. Das heißt, das Geheimnis, wie ich das mache, das sage ich in der nächsten Folge.
Teil 18.
Teil 18 und 19. Nein. Willst du das wissen, wie ich das mache?
Nee, doch, natürlich.
Ja, willst du? Willst du?
Also, ja.
Wirklich? Okay, dann würde ich vorschlagen, es ist ja ein Quid pro Quo, ja, was in Amerika momentan einen guten Namen hat.
Ja.
Damit die Zuhörer wissen, worum es geht, würde ich vorschlagen, wenn du jetzt in dieser Stelle 2 Liegestütze machst.
Ja.
Als Bedingung, damit ich dir das Geheimnis sagen kann.
Okay, ich mache jetzt 2 Liegestütze. Okay,
richtig,
warte.
Genau.
Warte, ich muss jetzt, Leute.
Langsame Liegestütze.
Okay, ich mache jetzt ganz langsame Liegestütze. Ja. Oh, die kann ich nur langsam machen. Okay, warte, ich mache es jetzt wirklich tatsächlich. Warte, eine Sekunde. 1, 2.
Ja. Ja.
Okay, ich habe 2 gemacht und ich habe auch nicht so nur so getan. Okay,
ja, das habe ich, gehört.
Du
und,
hast es gehört?
Ja, und du könntest das eigentlich noch einmal mit Atmung machen.
Ja. Nee.
Hast du mit Atmung gemacht?
Ja, ich habe mit Atmung gemacht.
Wo hast du ausgeatmet, wo hast du eingeatmet?
Oh, das ist jetzt schon so lange her, ich habe schon vergessen.
Siehst du, also deswegen, gut, also okay, verlassen wir mal das Liegestütz-Thema.
Okay.
Also, das Geheimnis von den Bruchtesten oder alle Rekorde oder die Sachen des Lebens ist deine Visualisierung, das Vertrauen, der Fokus. Und wenn du das hast, alles loslassen.
Okay.
So. Gut. Und dann ist das so drin, dann, dass es natürlich ist und du musst dann auf dem Punkt die Energie freilassen.
Okay.
Und wenn ich Bruchteste mache wie das, dann mache ich oft, je nachdem wie viel Steine, mache ich ein weißes Polster. Also ein helles Licht um meinen Ellbogen oder Faust oder was auch immer. Und das ist so mein Polster, da kann ich raufdonnern, wie ich will. Da passiert nichts.
Ist das visuell oder das ist ein wirkliches Polster?
Das ist ein Polster.
Okay, ich dachte, du visualisierst dir ein Polster.
Das ist ein energetisches Polster. Ja, okay. So, das heißt, angenommen, du fährst abends bei Regen los um 1 Uhr und du kannst dann nicht, also du weißt, es ist Regen und der Scheibenwischer funktioniert nicht,
ja.
Ist so richtig gut, dann machst du ein energetisches Polster, Schutzpolster um dein Auto.
Okay.
Ja, oder dies und das. Also das ist so Energie, wo du das dann tatsächlich machst und dann kommst du da durch.
Okay, ich werde das alles nochmal nachhören und wenn der Podcast fertig ist, nochmal alles genau exakt aufschreiben und dann und mir neue Windschutzscheiben kaufen, definitiv.
Oder Scheibenwischer, ja.
Scheibenwischer meine ich.
Ja, genau.
Gehen wir mal weiter in dieses Buch von Joe Alexander. Wir kommen dann sozusagen Weltrekorde, also die. Und wann hast du denn dann angefangen zum Beispiel, woher kam die Inspiration, ein Buch zu schreiben?
Oh, ja, das kam daher, dass ich bei Galileo, die haben einen Beitrag über mich gedreht, über Pfeile fangen und wie man das schafft, Pfeile, die auf einen abgeschossen werden, zu fangen. Und dann habe ich mit der Moderatorin als Beispiel für den Zuschauer gecoacht. Und wie hieß sie eigentlich nochmal? Okay, also sie war auf jeden Fall sehr apart.
Barbara, sagen wir mal.
Ja.
Ich weiß nicht, wie sie heißt.
Rhabarber. Genau. Und eigentlich hatten sie einen Tag veranschlagt, weil wegen Budget, da habe ich gesagt, einen Tag, nein, zwei Tage müssen, weil es ist einfach, das geht nicht. Dann haben sie eingewilligt. Das Budget wurde erhöht und ich habe dann mit ihr Übungen gemacht, die sie einfach in Staunen versetzt hat. Und am Ende, zwischendurch musste sie auf Dosenbohnen laufen.
Sag nochmal, auf?
Bohnendosen. Ja, auf dem Boden, die da lagen, musste sie laufen und hat gefragt, was hat das mit Pfeilefangen zu tun?
Berechtigte Frage. Also ich hätte es auch gefragt.
Ja. Und das war halt für die Zuschauer sehr spannend. Ich habe das dann aufgelöst. Und
du so, gar nichts. Gar nichts.
Die waren da.
Es war ein Impuls. Es tut mir leid.
Genau. Ja, also gut, ich kann es ja auflösen, wozu das... Also es war wirklich spontan. Also ich habe eine Dose Bohnen irgendwo gesehen und habe es hier gleich...
I like the way you work. It's great.
Ja, und dann ist sie raufgegangen und ist runtergefallen. Das heißt, genau das ist es. Wenn du dich positionierst, musst du einen festen Stand haben und der feste Stand geht nur durch Erdung und Erdung geht nur durch Tiefenatmung und Verwurzelung und so weiter.
Mhm.
Dann kamen auf einmal die ganzen Gedanken her.
Ja.
Und dann hat sie einen besseren Stand gehabt, um Pfeile zu fangen.
Huh.
Ja. So, alles nur durch Dose, Bohnen.
Bohnendose. So. Aber es macht, also wenn du das erklärst, macht das für mich Sinn.
Ja, deswegen, wenn ich Dinge nicht erkläre, aber es hat immer einen Sinn dahinter, den ich in dem Moment gar nicht weiß. Aber das mache ich einfach. Dann ist die Sendung ausgestrahlt worden und dann hat das ein Buchverleger gesehen. Ja. Und der rief mich dann sehr aufgeregt an, Herr Joe Alexander, ich habe das gesehen, haben Sie schon mal ein Buch geschrieben? Nein.
Mhm.
Warum schreiben Sie keins? Ja, keine Zeit und ja. Okay, Sie müssen ein Buch schreiben. Okay.
Und, okay.
Und dann hat er mich ein paar Wochen dann praktisch tatsächlich so motiviert, ein Buch zu schreiben. Dann habe ich gesagt, okay, Vertrag, Finanzierung und so. Da habe ich mich umgehört und dann habe ich gesagt, ja, okay, können wir machen. Und dann hat er mir einen Vertrag geschickt und hat mir so ein paar Monate so oder fast ein Jahr Zeit gegeben, das Buch zu schreiben. Und ich habe nach 5, 6 Monaten immer noch nichts geschrieben.
Ja. Wie halt normale Autoren, glaube ich.
Das
ist ein ganz normales Ding.
Genau.
Ja.
Und dann gab es irgendwann den Moment of no return und da war nur noch 3, 4 Monate über, bis die Deadline da war. Und ich habe den Vertrag immer noch nicht unterschrieben. Und dann hat er aber auch schon eine Gebühr mir überwiesen und dann habe ich gesagt, wenn ich das jetzt unterschreibe, dann muss ich durch.
Ja.
Dann habe ich das unterschrieben, in die Post getan und da waren nur noch 3 Monate oder so, über 2,5 Monate, 3 Monate. Und dann habe ich weggeschickt, habe ich gedacht, okay, Fokus ist angesagt. Und dann habe ich, dann habe ich...
Innerhalb ein paar Monaten dann?
Ja, ja, das Buch geschrieben. Das Ding ist, war schon hardcore. Ich habe zum Erst einen Journalisten, einen guten Journalisten gehabt. Dann habe ich ein Thema erzählt und das dann geschrieben und das war gut. Und dann habe ich das zum Verleger geschickt und der hat gesagt, ja, das klingt super, aber ich glaube, das bist nicht du.
Aha.
Ja, aber, ja.
Ja.
Und dann habe ich dann angefangen, tatsächlich das Buch aus mir selbst rauszuschreiben und erst die Themen, die ich dachte, waren wichtig, auf meine Prinzipien bezogen und. Und dann kam ein Rahmen zusammen und am Endeffekt habe ich dann einen Tag vor Abflug nach Amerika, wo ich dann Urlaub machen wollte, abgeschickt mit der E-Mail, den ganzen Manuskript.
Ja.
Und als ich in Amerika ankam, war eine E-Mail in meiner Box und dann hatte gesagt, der Verleger, Joe, alles gut und schön, aber er wollte ungefähr 300 Seiten haben, ich hatte irgendwie 200 Seiten zu viel.
Wie viel, warte mal, wie viele Seiten hast du ihm abgegeben?
Ich glaube, das waren irgendwie 400, 500 Seiten. Ja, also, und
okay.
Das war viel zu viel.
Ja.
Und dann hat er gesagt, Joe, kürzen. Und ich bin gerade erschöpft in Los Angeles angekommen und dann habe ich da nochmal 2, 3 Tage gesessen und habe nochmal 100 Seiten geschafft zu kürzen.
Ja.
Den Rest hat dann der Verleger
selber
mit Akribie, viel Arbeit, viel Druck gekürzt und natürlich verbessert und dies und das. Und dann ist das Buch fertig geworden.
Boah. Was war das für ein Gefühl denn, als du das dann irgendwann mal gesehen hast oder so in der Hand hielst?
Ja. wie ein Baby vielleicht.
Ja, ja.
Ne? Also es ist schon krass. Es ist schon krass, weil ich wollte eigentlich in diesem Buch nicht so schreiben, weil ich ein bisschen Angst hatte, nicht von der Fertigstellung, sondern von der Information, weil wenn ich alles reinschreibe, wie ich das Dinge mache, das sind Geheimnisse, die will ich nicht rausgeben.
Ja. Ja.
Na, und deswegen habe ich mich mit dem Verleger so geeinigt, ich mache da ein paar Übungen, die ich so ansetze und das ist autobiografisch, über Rekorde, über dies und das und dann war das aus dem Buch entstanden und da waren halt geheime Übungen auch in dem Buch drin, dessen Auflösung auch im Buch sind, aber verschlüsselt wie ein Harry Potter Geheimnis. Ja, dass wenn man das wirklich am Ende anfangen will, die Antworten zu lesen, kann man nicht. Man muss sich tatsächlich wie eine Suche, eine Kreuzworträtsel durchfriemeln. Und das habe ich.
Du musst Seite 44 rückwärts lesen und dann.
Hey, how do you know?
Oh, I know. I've read the book.
Really? Hä? Wo denn? Was stand da auf 117? Seite 117.
Auf Bohnen laufen. Bohnen.
Ja, auf dem Boden laufen. Richtig.
Well, ja, also ich kann mir nur halt selber als Autorin oder als, ich muss auch öfters Sachen schreiben und da dieser, das dauert immer sehr lange, bis man, ich weiß nicht, was es ist, was da, gerade wo du von diesen Türen sprichst, meistens weiß man ja, da ist, hinter dieser Tür liegt was sehr Schönes, aber die Tür aufzumachen zum Schreiben, es braucht irgendwie sehr viel Willenskraft.
Ja, und eine Deadline.
Ja, und eine extrem, ja, das stimmt, absolut, eine Deadline.
Ja.
Jetzt, du hast auch, ja, warst du auch beim Supertalent.
Ja.
Wie war diese Erfahrung?
Also Supertalent ist immer eine Erfahrung und um meine eigenen Talente mache ich mir weniger Sorgen als die Umsetzung vor Ort, weil die ist von so vielen Seiten beeinflussbar, dass das auf die Qualität sich überträgt. Und ich habe zweimal Supertalent-Auftritte gemacht und die erste war Pfeile fangen. Mhm. Ich habe mit meinem Bogenschützen eine hammerspektakuläre Bogenshow, Pfeilfangshow vorbereitet. Und zwei Tage vor der Fahrt nach Berlin zur Aufzeichnung mit Dieter Bohlen hat mein Bogenschütze gesagt, er hat seine Mama liegt im Krankenhaus und er kann nicht mitkommen. Mhm. Und dann habe ich die ganze Show innerhalb von einem Tag aus Berlin Leute geholt und versucht, ja, eigentlich hätte ich es absagen müssen, aber ich habe die Herausforderung angenommen. Und habe dann halt einen Schüler von ihm genommen und zwei, drei Parkour-Leute aus Berlin und habe versucht, dort eine Show spontan so zu kitzeln, was nur bedingt funktioniert hat. Aber im Endeffekt habe ich der Redaktion gesagt, die ich auch kannte, ich kenne die alle, die Problematik ist, so kannst du nicht, ich kann dich nur gut machen, wenn ich Dieter Bohlen auf die Bühne bekomme. Na, und da haben die gesagt, Joe, das können wir nicht, das ist spontan, wir können Dieter Bohlen nicht vorschreiben auf die Bühne. Ja, aber nur so kann er meine Show retten, weil die Performance. Und ich bin dann halt rausgegangen, da war Michael Hunziger in der Jury und Thomas Gottschalk.
Ja. Ah, und den kann Thomas Gottschalk,
ja, klar, den kanntest
du ja.
Natürlich, der war ja vorher Backstage und dann, hey Joe, was machst du hier? Ich sage, habe ich gefragt, was machst du denn hier?
Und was?
Ja. Naja, du weißt doch.
Showbusiness.
Genau. Und als ich rauskam, und Michelle Hunziker war ja auch meine Schülerin, ja, beide kannte ich ja. Und aber wenn ich auftrete, dann natürlich kennen sie mich nicht. Das müssen auch so tun. Sei es drum, ich mache dann die Show mit Musik und da sagt der Regie, der Redaktion, ab dem Moment, ich gehe raus mit einer Gitarre und einer Wassermelone. Warum das denn?
Die waren gerade da.
Ja, also ich wollte eigentlich als eine Art Sänger auftreten, damit die Fallhöhe der Überraschung größer ist.
Ja, schön, voll gut.
So, das war so die Idee. Und dann gehe ich tatsächlich raus mit der Melone und natürlich die Frage, was ist mit der Wassermelone?
Ja.
Ich habe sie getragen.
So wie der Film.
Ja, genau.
Ja.
Und die Musik sollte dann in dem Moment, die Powermusik, wo ich dann überfallen werde von meinen Jungs, die Kämpfer waren, sollte dramatische, epische Musik kommen, wenn ich auf die Gitarre so anfange, spanisches Lied zu singen. Und das war genauso abgesprochen. Ich gehe raus, bin ganz guten Mutes, um die Überraschung vorzubereiten. Ich spiele auf der Gitarre und spiele auf der Gitarre und spiele auf der Gitarre.
Nein.
Und spiele auf der Gitarre und die Musik kommt nicht. Ja, und ich spiele weiter auf der Gitarre und dann, die Leute kommen natürlich auch nicht raus, weil erst...
Ja, wenn die warten auf die Musik, ja.
Genau. Und dann irgendwann habe ich dann gesagt, stopp, halt. Na, ich... Da habe ich dann den ganzen Saal, der voll war, die ganze Kameraleute, und da habe ich einfach unterbrochen. Das macht ja kein Mensch. Ich habe gesagt, stopp. Und dann sage ich, Regie, wo ist die Musik? Ah, Joe, tut uns leid. Alles nochmal von vorne. Ja.
Oh mein Gott.
Da war die Überraschung natürlich flöten.
Ja, aber ja, okay. Und dann bist du wieder rausgegangen und wieder rein?
Ich bin wieder rausgegangen, wieder rein. Natürlich ist die Überraschung jetzt weg. Die Jury war, Und dann habe ich dann genauso gespielt und dann kam die Musik und dann kamen meine Leute und dann war die Kampfszene und so, war eigentlich alles okay, aber die Luft war raus. Ja, Überraschung, das fängt nicht da.
Ja, ja.
Und da habe ich gesagt, oh Mann, und dann sagt Dieter, hey, die Falle sind ja langsam und dies und das. Dann habe ich gesagt, okay, Herr Bohlen, wollen sie auf die Bühne kommen, das selber sehen, weil von unten sieht das einfach aus, aber von oben, nee, warum soll ich das machen? Nee, nee, nee. Und das Publikum, die go, da, go, die go, da, go, die go. Da. Ne? Und dann ist sie da rausgekommen, immer muss ich denn das machen und so weiter. Und da war auf der Bühne und dann habe ich meinen Bogenschützen Robin Puls auf ihn ansetzen lassen und Dieter Bohlen sagt, weiter weg, weiter weg. Letztendlich hat Dieter Bohlen beim Fallefangen sich verletzt und dann, was ja gut war und auch Dialog und ja, und ich freue mich natürlich, wenn Dieter Bohlen auf der Bühne ist, weil ich brauche auch Reize.
Ja, du brauchst auch was?
Reize, ja, Reize. Herausforderungen. Ja. Und ich finde, Dieter Bohlen, Stefan Raab und solche die Querdenker, die unberechenbaren, das sind so meine Liebsten, weil da wachse ich mehr an denen. Ja, so, weil die auch unberechenbar sind. Und das holt mich dann auch da ab, wo ich hin will.
Ja.
Ja. Sei es drum, Dieter hat sich dann verletzt und ich da fand ich gut, nicht so schwer, aber so, dass man ein bisschen Blut und das wurde nachher thematisiert und als er runterging, oh Mann, da von oben sieht das doch ganz anders aus und
ja.
Da habe ich gedacht, oh, danke, hat die Show einigermaßen gerettet. Natürlich kam ich da nicht weiter.
Ja, aber ist das denn, ich hätte gar nicht gewusst, dass das, also wahrscheinlich schon ein Motiv ist, da weiterzukommen, aber eigentlich überhaupt der Show zu bekommen, dass es ausgestrahlt wird, ist ja schon mal ein...
Ja, ja, ja. Aber für mich war die Herausforderung eher das Spannendste, als das Weiterkommen, weil Weiterkommen ist für mich irrelevant. Irrelevant. Also das ist, weil es hängt von so vielen Faktoren ab. Ich maße mir nicht an, in eine Sekunde, um weiterzukommen. Für mich ist einfach der momentane das Momentum sehr wichtig, ja. Wie ich in dieser Herausforderung bestehe, auf dieser Plattform, die ja sehr, sehr beschossen wird. Mhm, ja?
Ja.
So, das war das Thema Supertalent.
Super Thema. Also super, dass das Thema. Wir haben ja nicht mehr so viel Zeit. Wir haben ja wirklich. Ich wollte eins noch fragen. Was versteht man unter HSMH?
Das ist das Wort Hisme.
Mhm.
Ja, das ist eine gute Frage. Vor vielen Jahrzehnten habe ich das Wort irgendwie so oft benutzt in Workshops, Seminare, Stuntfighter-Seminare, Produktionen in China, Japan, London. Und das scheinbar habe ich das immer so gesagt, beiläufig.
Mhm.
Und egal welche Sprache, dies wurde dann mir wiedergespiegelt. Hisme hier, Hisme da.
Mhm.
Und das ist eigentlich so, kann ich auch nicht so gut erklären, aber es ist ein Wort, was alles bedeutet und nichts gemeint ist. Aber die Leute im Zusammenhang verstehen, was gemeint ist. Hisme?
Hisme.
So, und deswegen, das ist, ich, inside weiß ich natürlich, was es genau bedeutet, aber das wird dann auf der joealexander.com Webseite stehen, aber auch das nicht offensichtlich, sondern man muss wirklich so ein Easter Egg suchen und wenn man es richtig geschickt anstellt, wird man herausfinden, was das Wort Hisme richtig bedeutet.
Dann noch eins, das hatte auch der Redakteur mir auch, also beziehungsweise der Chris, der bei dir hinten sitzt, der fand das so interessant, dass du auch eine Sportart entwickelt hast.
Ja. Genau, die heißt Jacro.
Genau.
Genau, und das war einer meiner 10-Jahre-Zyklen. Und dann damals gab es noch nicht mal Tebo oder Kickbox Aerobic oder Aerobic Fight oder was auch immer. Und ich war immer ein Freund von Verschmelzung von Dingen, von Kulturen, von Sportarten. Ich habe damals das Wort, die Sportart Jacro erfunden, die Kampfsport, Selbstverteidigung mit Aerobic, mit Tanz, mit Meditation, mit Yoga-Elementen verbindet innerhalb von einer Stunde.
Mhm.
Ja, und ich war, glaube ich, damals der allererste.
Warte, ich gucke noch mal kurz. Ja, du warst der Erste. Ich habe noch mal recherchiert.
Sehr gut. Also, wenn wir essen gehen sollen, dann weiß ich genau, bei wem ich bestelle. Bei dir.
Ja.
Ja, um so diese Sportart bekannt zu machen, war es sehr wichtig, mit dem einen oder anderen Verband zu arbeiten. Und der größte Verband damals war der Deutsche Aerobic Verband.
Ja.
Da habe ich mich an den gewandt und die meinten so, ja, Joe, das hört sich irgendwie gut an, aber das kennen wir so nicht. Man soll nicht Aerobic mit anderen Sachen oder Kampfsport mit das und verbinden. Das bleibt bei deinen Leisten und fertig. Und da habe ich gesagt, nee. Und ich war auch der Erste tatsächlich, der eine Fitness-Aerobic-Stunde oder eine Sportart nicht mit Warm-up so angefangen habe wie alle anderen, mit Walk and Play, also on the spot, dann Körper langsam aufwärmen. Ich war noch eine Stufe vorgegangen, habe jede Jacklo-Stunde fängt bei mir an mit 5-6 Minuten Atemübungen. Damit man den Alltagsstress nicht in den Fitnessstress umwandelt. Und das war so die Idee, erstmal Leute zu besammeln und danach ging es Warm-up. Und dann am Ende endet das auch wieder mit Entspannung. Ja.
Ja, wie beim Yoga. Viele Ähnlichkeiten, ja.
Ja. Und das hat sich dann mit den Jahren durchgesetzt und da hatte ich dann Lehrer ausgebildet und Ausbilder ausgebildet. Da gab es in fast jeder Großstadt eine Jacklo-Einheiten. Und dann habe ich was gemacht, was auch bis dato noch nie ein Fitness-Presenter, Aerobic, egal was, gemacht hat.
Jetzt kommt's.
Jetzt musst du fragen, was denn, Joe?
Was denn, Joe?
Ah, gut, dass du fragst. Also, und zwar, ich habe mir einfach wieder eine Idee gehabt und um die umzusetzen, war nicht einfach, aber es ist gelungen. Und zwar, ich habe mir gesagt, ich werde in 80 Tagen in Deutschlands Fitnessstudios Jacklo machen. Ja, dann hatte ich die ersten 50 Studios. Damals gab es ja kein Google oder kein Dings. Das war richtig irgendwie, also nicht so.
Arbeit, ja.
Na? Und dann immer, je mehr das in die Dörfer ging, die Fitnessstudios, desto weniger wussten sie, was Jacklo war.
Ja.
Ja. Und dann auf einmal hatte ich 80 Tage, jeden Tag ein anderes Studio und am Wochenende waren Workshops.
Ja.
Und das war so eine Hammer-Erfahrung. Leute haben gesagt, Joe, du bist nach 20 Tagen tot. Und eigentlich konnte ich nach 80 Tagen noch weitere 80 Mal machen, weil Energie war klasse, der Flow war cool. Die Leute haben auf mich Wochen gewartet. Die Erwartungen waren sehr hoch. Ich kam da schon fast als Superstar an, ohne vorher da gewesen zu sein. Und allein die Tatsache, dass eine Sportart aus Deutschland, Hamburg, entstanden ist, die Medien aber schreiben, neu aus Amerika, Jacko, weißt du?
Those fucking Americans. Ja, yeah,
weil, genau, weil ich ja so ein bisschen amerikanisch Slang wohl hatte.
Ja.
Immer verkauft, auch das Neueste aus Amerika, Jacklo, der Stern hat's gebracht, die verschiedene Zeitungen und Fachzeitungen, Jacklo, Amerika hier und dort und dort. Naja, was soll ich sagen? Das war Jacklo.
Jacklo. Okay.
Das gibt's heute nicht mehr. Also,
jetzt gibt's nicht mehr, oder wurde
das? Nein, ich habe das ja mit der Zeit runtergefahren, weil ich wollte ein neues Kapitel. Danach kam die Phase von Stuntfighter. Da kam die Epoche von 10 Jahren Stuntfighter. Dann habe ich alle meine Lehrer, Jacklo-Lehrer, Ausbilder, Joe, mach weiter, jetzt kommt Tebo aus Amerika, bleib bei diesem Thema, die Leute sind jetzt gewarnt. Ich habe gesagt, nee, mache ich nicht. Nee. Ich mach neu. Na?
Und jetzt bist du endlich angekommen an diesem wunderschönen Podcast, nie gehört. Und jetzt sitzt du im Studio.
Ja, also eigentlich, als ich jung war, wollte ich immer so werden, wie ich jetzt bin.
Ja. Oh. Das ist sehr schön.
Ja.
Das ist sehr schön, ja.
Aber ich habe ja noch zwei Leben.
Das war ein Weilchen.
Ich habe noch zwei Leben vor mir in diesem Leben.
Noch zwei.
Ja. Dann weiß ich schon, was ich mache.
Was kommt dann?
Das sage ich dir beim nächsten Podcast.
Okay, Jan, Jacko sage ich schon.
Joe. Nenn mich aber Jacques.
Jacques.
Nein, Joe.
Ich danke dir von ganz tief in meinem Herzen. Es war wirklich ein sehr tolles Gespräch. Es war sehr schön. Es war sehr inspirierend und danke vielmals, dass du hier warst.
Ja, danke auch für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Und wenn Leute wirklich mehr wissen wollen, vielleicht kannst du meine Webseite erwähnen, wenn du magst.
Genau, das wird wahrscheinlich dann auch alles unten bei uns auf unserem Instagram und auf unseren ganzen jeden Plattform, wo das hier bespielt wird, wird das alles auch nochmal reingeschrieben.
Ja, sehr gut.
Und auch nochmal ein Buch und alles und hier und da. Das wird alles nochmal. Wird eine lange Liste.
Ja, supi. Bis dahin wünsche ich dir auch ein Leben aus der Mitte und fleißige Atemübungen bei deinen Liegestützen.
Dankeschön. Ich wink ins Mikrofon.
Ja.
Tschüss.
Tschüss. Hizme.
Hizme.